Meine Lieblingsgeschichte zu Ostern ist das Erlebnis von Margit aus Marokko. Vielleicht habt ihr sie ja schon mal gehört, dann ist sie heute eine Wiederholung. Aber sie passt so schön. Margit stand am Fenster und schaut hinaus und sieht, dass es regnet. Schon 3 Tage ununterbrochen. Margit kommt eigentlich aus dem Süden von Marokko an der Küste, aber sie hatte Freunde besucht im Norden oben in der Stadt Fes. Und als sie dort war, kam der Anruf, dass ihre Mutter sehr krank war. Sie wusste, sie musste zurück zu ihrer Mutter, aber es regnete und regnete. Und immer dann, wenn es so stark regnete dort im Norden von Marokko, dann passierte es ganz schnell, dass alle Flüsse überschwemmt wurden und es war kein Weg mehr zurück in den Süden. Alle Straßen waren überschwemmt. Aber Margit, sie musste zurück. Sie wollte zurück zu ihrer Mutter und sie holte sich die Landkarte heraus und schaute, ob es nicht irgendwo noch einen anderen Weg gab. Und sie fand einen. Von diesem Weg hatte sie schon gehört. Über die Berge. Aber sie wusste auch, es kommt eine Schlucht. Auch dort ist ein Fluss. Ob es möglich wird, sie weiß es nicht. Aber sie will es versuchen und sie fährt los. Ihre Freunde, sie raten ihr ab, aber sie fährt. Und dann schon nach 40 Minuten hat sie es bereut. Die Berge wurden immer dichter, die Straße immer schmäler und der Nebel zog auf. Es war schwierig zu fahren und aus der Straße wurde eigentlich ein besserer Feldweg. Sie versuchte sich durchzuschlängeln, immer mehr und ganz vorsichtig und aus der Ferne sah sie wie im Nebel so einen Scheinwerfer. Und ein Auto kam ihr langsam immer näher auf dieser schmalen Bergstraße. Und als die Fahrer dann auf Augenhöhe waren, kurbelt sie ihr Fenster runter und fragt, wie geht's weiter, wie sieht's da drüben aus? Und der Mann sagt, ganz schwierig, ich habe schon umgedreht. Aber hier kann man nicht umdrehen. Du musst vor bis ans Ende der Straße, vor diesen Fluss an dieses Dorf. Margit fährt vorsichtig weiter. Sie kann hier nicht umkehren, ist lebensgefährlich. Und dann kommt sie an in diesem Dorf, da stehen die Kinder und jubeln, weil so viele Autofahrer waren hier noch nie um diese Jahreszeit. Sie kommt an, direkt an den Fluss. Und Margit parkt und hält und fragt die Menschen, wie tief ist denn dieser Fluss? Und die Leute sagen, oh, unheimlich tief und wahnsinnig breit. Das ist der breiteste Fluss in der ganzen Gegend. Und Margit fragt nochmal, hat von euch jemand schon mal versucht, da durchzukommen durch diesen Fluss? Nein, viel zu gefährlich, lebensgefährlich. Und wenn es so regnet, erst recht nicht. Margit überlegt kurz und krempelt sich dann ihren Hosenhocken ein Stückchen hoch und zieht ihre Schuhe aus und läuft vorsichtig in diesen Fluss hinein. Und sie läuft und sie verschwindet langsam im Nebel und die Menschen im Dorf, sie sehen sie nicht mehr und unterhalten sich über sie, wie man doch verrückt sein muss, so als junge Frau, ist doch lebensmüde, sich da reinzuwagen in diesen breiten, reißenden Fluss. Und Margit läuft und läuft und das Wasser geht ihr bis zu den Knöcheln und sie läuft weiter und irgendwann lichtet sich der Nebel so etwas und sie sieht am anderen Ende das Ufer. Und sie läuft bis zum anderen Ufer und dreht dann um und kommt zurück, vorsichtig. Und sie hört schon die Stimmen der Menschen aus dem Dorf, die sie noch nicht sehen können, wie sie sich unterhalten über diese unvernünftige Frau, die doch jetzt garantiert ertrunken ist. Und langsam kommt sie aus diesem Nebel wieder raus und die Menschen sind überrascht und sind glücklich und sie freuen sich. Lastwagen und Autos stehen schon da und wollen alle durch den Fluss. Und Margit erzählt, ich war da drüben. Der Fluss ist nur knöcheltief. Und ein Lastwagenfahrer, er weiß, wenn wir da durch sind, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir durch. Margit setzt sich in ihr Auto und fährt durch. Auf der anderen Seite, etwas auf der Höhe, der Nebel war schon ganz licht, schaut Margit zurück. Ostern. Einer ging durch den Todesnebel hindurch und kam zurück. Was keiner verstanden hat, was keiner geglaubt hat, was keiner glauben konnte, es ist passiert. Er, lebt. Jesus lebt. Das ist die revolutionäre Nachricht von Ostern, die seit über 2000 Jahren sich auf diesem Globus ausbreitet, die Welt bewegt, Menschen verändert, Hoffnung gibt. Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Hoffnung auf Gerechtigkeit. Und ich glaube, gerade jetzt brauchen wir Hoffnung. Jeden Tag sagt mir meine Corona-App, wie viele Leute denn gestern und heute in Baden-Württemberg gestorben sind. Gestern waren es plus 9. Jeden Tag waren wir konfrontiert, so wie wahrscheinlich noch nie. Menschen sind gestorben. Und wir haben noch die Bilder im Kopf von diesen Massengräbern dort in New York, in York Hard Island, vor Augen. Oder wir denken an diese Schlangen von Militärlastwagen vor den Krematorien in Italien. Und jeder, der in irgendeiner Weise schon mit der Brutalität des Todes in Berührung kam, kann eigentlich nicht anders, als sich mit Jesus zu beschäftigen. Und jeder, der sich mit dem Tod beschäftigt, vielleicht auch gerade jetzt, weil er Angst hat vor der nächsten Virusvariante aus wo auch immer, er kommt eigentlich an Jesus nicht vorbei. Einer kam zurück, einer ist auferstanden. Impfung ist Hoffnung auf Zeit und ich bin froh, dass es sie gibt. Jesus ist Hoffnung für die Ewigkeit, weil er lebt. Und diesen drei Gedanken wollte ich mit euch kurz nachgehen heute Morgen. Er. Wer ist er? Simon Tank hat letzte Woche schon uns mit hineingenommen in diese Frage, in den Lukas-Evangelium. Wer ist dieser Jesus? Sie zieht sich durch das ganze Lukas-Evangelium hindurch. Und wir haben eine kleine Antwort bekommen. Jochen Hägele hat uns am Freitag mit hineingenommen in diese Frage, wer ist er? Und die verschiedenen Aspekte von Jesus und seiner Kreuzigung, der lange schon vorhergesagt wurde. Und ich will uns heute auch nochmal einen Augenblick, ein paar Schlaglichter mit hineinnehmen in diese Frage, wer ist er? Vielleicht erinnert ihr euch, im August unsere Predigtreihe, da ging es um ihn, wer er war. Vielleicht erinnert ihr euch oder erinnert euch an diese Geschichte dieser Aussätzigen, hoch ansteckend, die normalerweise irgendwo draußen vor der Stadt in Dauerquarantäne lebten. Da kam einer zu Jesus und er hat keinen Bogen um ihn herum gemacht und ihn irgendwo draußen isoliert sterben lassen, sondern er ist auf ihn zugegangen, hat ihn berührt und hat ihn gesund gemacht. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte er seine Hand aus und heilte ihn. Oder wir sehen es vielleicht noch vor uns, diese Frau, diese Witwe aus Nain, die auf dem Weg war, ihre letzte Hoffnung zu begraben, nämlich ihren Sohn, der gestorben war. Und dann ist da Jesus, der Sohn Gottes. Als er die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er sagte, weine nicht. Und er hat ihn lebendig gemacht. Oder wir denken an diese Geschichte von diesem Hauptmann, von diesen Fremden in diesem Land, von dieser Besatzungsmacht, der zu Jesus kam, weil sein Diener mit furchtbaren Schmerzen gelähmt zu Hause lag. Und Jesus war bereit, mitzugehen und ihn gesund zu machen. Das ist er. Das ist er, von dem wir reden, von dem wir heute reden, weil er auferstanden ist. Er ist auch derjenige, der sagt zu seinen Jüngern, lasst euch doch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich kommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das ist er, dieser Jesus, von dem wir heute reden. Und noch viel mehr, noch viel größer. Wer ist er? Paulus schreibt es im ersten Kolosserbrief. Er sagt, er, dieser Jesus, dieser Christus, Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon lange vor ihr da. Durch ihn, Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares. Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem und hat alles nur durch ihn hat Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu seinem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde und durch ihn und zu ihm und zu sich hin zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Das ist er. Er, Jesus, er lebt. Und diese ganzen Verse der Hoffnung, sie gelten uns 2000 Jahre später. Er ist es, der von den Toten auferstanden ist und lebt. Deshalb das Zweite, lebt. Er ist nicht tot. Die beiden Marias und Salome, sie waren vor Sonnenaufgang oder bei Sonnenaufgang schon auf dem Weg zum Grab. Ein letzter Liebesdienst, den toten Körper von Jesus mit wohlriechenden Ölen zu salben. Ein letzter Blick, ein letzter Abschied, bevor das Grab für immer verschlossen bleibt. Und wir erinnern uns, es waren keine 24 Stunden. Er wurde verhaftet, er wurde abgeführt, verhöhnt, verurteilt, gekreuzigt und gleichbeerdigt. Und alles in 24 Stunden. Und da waren sie, diese Frauen. Ein letzter Abschied, ein letzter Blick, bevor es für immer außen vorbei war. Was haben sie erwartet an diesem Grab, diese Frauen? Den zerschundenen, den ausgepeitschten, blutverschmierten, toten Körper von Jesus, der noch schnell vor Sonnenuntergang von Josef von Arimathäa und Nikodemus mit über 30 Kilo Balsamöl, gut riechenden Ölen in Leinentücher gewickelt waren? Was haben sie erwartet? Ihren toten Rabbuni, ihren Meister, dem sie 3 Jahre lang nachgefolgt waren und dem sie so viel zu verdanken hatten? Niemand sonst hatte damals Frauen so wert geachtet wie Jesus. Aber es kam alles anders. Der Stein war weg. Das Grab war leer. Ein junger Mann mit weißem Gewand saß dort mit der besten Nachricht, die die Menschheitsgeschichte damals und bis heute gehört hat und die Welt nachhaltig verändert hat und verändern wird in Zukunft. Ihr braucht euch nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Nein, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Und Lukas berichtet noch weiter, er sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch doch daran, was er gesagt hatte, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und er wird in 3 Tagen danach wieder auferstehen. Ihr braucht euch nicht vor dem Tod zu fürchten. Das gilt uns, das gilt dir, auch mitten in unserer Zeit, in der wir leben, mit Nachrichten jeden Tag aktuell, wer wieder gestorben ist. Aber für diese Frauen war in diesem Augenblick, da war noch kein Osterjubel oder kein Osterlachen, sondern es heißt, zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Erinnert ihr euch noch an die Szene, diese Filmszene ganz am Anfang. Sie glaubten ihr nicht? Wenn nicht, wir schauen sie uns noch mal kurz an.
Von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten, und berichtete ihnen: Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Aber die Jünger glaubten ihr nicht.
Sie glaubten ihr noch nicht. Sie hatten Jesus noch nicht erlebt wie die Maria. Aber das hat sich noch verändert. Am gleichen Tag noch war er da bei allen. Sie hatten ihn erlebt und auf einmal war die Angst weg. Die Angst, die sie noch geprägt hat, die letzten Stunden, die Furcht vor denen, die sie verfolgen wollten, vor denen sie Angst hatten. Sie haben ihn erlebt. Er lebt. Erlebt. Er ist erlebbar. Die Jünger, sie haben ihn erlebt und die Angst war weg. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn gehört und sie haben geglaubt. Das Geheimnis der Auferstehung bleibt bis heute gleich. Man kann es erzählen, weil man es erlebt hat. Man kann es nicht beweisen, weil sich Jesus nicht vorführen lässt. Man kann es nur erfahren, begreifen, erleben und glauben. Und was spannend war, ist auch, was Jesus nach seiner Auferstehung nicht getan hat. So schreibt es Markus Spieker in seinem Buch Jesus, eine eigene Weltgeschichte. Jesus hat sich seinen Jüngern gezeigt. Er ging nicht zu Pilatus und hat gesagt: So, Junge, da bin ich. Er ging auch nicht zu den hohen Priestern, die unten am Kreuz standen. Und du da oben, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch runter hier. Ich hätte es ihnen gegönnt. Da steht er lebendig vor ihnen. Na, da bin ich wieder, Junge. Er hat es nicht getan. Er hat sich denen gezeigt, die glaubten. Und es blieb bis heute gleich. Nein, er tut es nicht groß dastehen. Er hat sich nicht vorgeführt. Es bleibt dieser Glaube, diese Hoffnung für uns, für jeden von uns, auch heute wieder an Ostern. Jesus, er lebt. Die Jünger haben ihn erlebt, man kann ihn erleben. Und jemand aus unserer Gemeinde, viele von uns, haben ihn auch erlebt. Aber eine von uns erzählt es uns heute kurz, wie sie Jesus erlebt hat. Danke, Lenise, dass du nach vorne kommst.
Ich bin Lenise Cruz. Ich komme aus Brasilien. Ich lebe in Deutschland seit 2011. Seit meiner Kindheit hatte ich eine Sehnsucht und Hunger nach Gott. Ich ging mit meiner Oma in die katholische Kirche. Ich wohnte in einem Alter von 20 bis 26 Jahren in einem Nonnenwohnheim in São Paulo, wo ich öfters an Gottesdienst teilgenommen habe. Ich war eine religiöse Person und ich betete viel zu Gott. Ich habe in meinem Leben viele Segnungen von Gott erhalten und ich habe es klar erkannt. Ich besuchte 4 Jahre ein spiritistisches Zentrum. Und 2 Jahre eine japanische Philosophie, bekannt als messianische Kirche. Ich suchte sehr stark nach Gott. In 2016 begann ich eine Freundschaft mit einer Brasilianerin, die Jesus liebte. Wir trafen uns mehrmals, um über den Gott der Bibel zu sprechen. In dieser Zeit habe ich 3 wichtige Erkenntnisse bekommen, die ich noch nie zuvor verstanden hatte. Erste, Die Bibel spricht über Gott. Und wenn ich mehr über Gott wissen will, ist die Bibel das Buch, in dem ich alles finde, was ich wissen will. Ich dachte, nur der Pater könnte mir Dinge über Gott erklären. Zweite, ich kann jederzeit auf die Bibel zugreifen und ich brauche niemanden, der sie für mich liest. Ich kann es selbst lesen. Mir wurde erst erzählt, dass ich nicht mit meiner Schuld direkt zu Jesus gehen konnte, sondern musste sie regelmäßig beim Pater beichten. Dritte, ich dachte, ich wäre eine gute Person. Und ich bemühte mich immer mehr, Gott zu gefallen und seine Liebe zu kriegen. Ich verstand jetzt, nur Gott ist gut. Ich kann nichts tun, um ihm zu gefallen. Ich kann ihm nicht nah sein, denn ich werde immer fehlerhaft sein. Ich brauche Jesus am Kreuz, um Gott zu erreichen. Ich brauche Jesus. Ich schaffe nichts allein. Und ich habe mich gefragt, wie ich es geschafft habe, 38 Jahre zu leben, denken, dass ich die Kontrolle über mein Leben habe. Noch in 2016 war ich in einem Park allein und ich habe Gott mit den Augen meines Herzens gesehen und ihn erkannt, wie er wirklich ist. Dadurch habe ich gemerkt, wie klein ich bin und dass ich eine Sünderin bin. An diesem Tag habe ich seine Liebe gespürt, in mein Leben gegeben und ihn als meinen Retter angenommen. Nach diesem Moment wurde mir klar, dass Gott nicht mehr draußen ist, sondern drinnen. Und seitdem hat Gott mein Leben verändert, wer ich bin, wie ich denke, meine Entscheidungsfind und die Art, wie ich mit der Welt umgehe. Vielen Dank.
Vielen Dank, Lenise. Er lebt heute noch. Und weil er lebt, ist er erfahrbar. Beziehung ist möglich im 21. Jahrhundert heute bei uns und mitten unter uns. Und diese lebendige Hoffnung ist eine lebendige Beziehung und keine Vertröstung auf ein irgendwann mal vielleicht und wir können es nur, wenn wir eine Krücke im Leben brauchen. Nein, sondern Jesus ist echter Trost, auch in schwierigen Zeiten. Wer sich auf den Weg macht, wie die Frauen zum Grab, zu Jesus, oder wie Lenise, Jesus sucht, der wird ihn finden, der wird entdecken, dass das Grab leer ist. Seine Auferstehung hat die Macht des Todes zerbrochen und durchbrochen. Und erlebt. Und das wünsche ich uns heute an Ostern, dass wir mutig sind, dass wir Hoffnung haben. Was immer kommt, wir wissen es nicht, wie lange das alles noch geht mit diesem Corona und der eine Mutation nach der anderen. Aber diese Hoffnung, er lebt. Er ist unsere Zukunft. Er ist unser Glaube. Er ist unser Trost. Der Herr ist auferstanden.